ARD Sounds.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Plus-Minus-Podcast. Ich bin David Alf und ja, ich verspreche, dass das wirklich eine neue Ausgabe vom Plus-Minus-Podcast ist, denn treue Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht jetzt zu Beginn kleine Flashbacks, so eine Art Déjà-vu. Denn um E-Autos geht es heute und ging es vor knapp anderthalb Jahren schon mal bei uns. Lost in E-Auto hieß die Folge damals und war eine, ja, so eine Bestandsaufnahme dieses E-Auto-Marktes. Übrigens wurden wir für diese Folge für einen der wichtigsten Wirtschaftsjournalistenpreise des Landes nominiert, nämlich für den Ernst-Schneider-Preis, das nur am Rande. Jedenfalls sind jetzt anderthalb Jahre nach dieser Folge vergangen und unser Team dachte sich so, also diese Folge von damals, die ist inhaltlich eigentlich gar nicht mehr haltbar. Nicht, weil das damals alles falsch war, sondern weil sich in diesen anderthalb Jahren einfach so viel verändert hat. Die Folge hieß ja nicht umsonst Lost in E-Auto, sondern es war wirklich alles eher schwierig. Und das sieht jetzt Anfang 2026 wirklich anders aus. Besser, wo Autoexpertinnen wie Helena Wiesbert auch einfach mal sagen,
2026 wird ein gutes Jahr für die Elektroautos. Die erleben nämlich gerade ihren zweiten Frühling.
Und während Teil unseres Fazits vor anderthalb Jahren war, naja, die Dinger sind toll und so, aber eigentlich unbezahlbar, sieht auch das heute anders aus.
Ja, es ist jetzt eine Rabattschlacht quasi entstanden, dass teilweise eben nur noch die Hälfte des Listenpreises gezahlt werden muss.
Und Ladeinfrastruktur und Reichweitenangst. Ja gut, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass das gar kein Thema mehr ist, aber die Ökonomin Marion Fiebig meint,
also Elektroautos sind ja einfach auch alltagstauglich. Die Technologie hat sich so weiterentwickelt, dass es eigentlich keine Gründe gibt, heutzutage kein Elektroauto zu fahren.
Ihr bekommt hier heute das Plus-Minus-Update in Sachen E-Autos. Den handlichen Rundumschlag. Einmal in aller Kürze das, was ihr wissen müsst über E-Autos, Preise, Rabatte, Prämien, Ladesituationen. Und wir klären, was der Elektroboom für die deutschen Hersteller wie VW oder Mercedes bedeutet. Spielen die damit oder müssen wir das den Chinesen überlassen? Bei mir ist meine Plus-Minus-Kollegin Geli Hensoldt, unsere Auto- und Mobilitätsexpertin im Team. Hi Geli.
Hallo David.
Geli, wie kann man eigentlich Autoexpertin sein, so viel darüber wissen und berichten und selbst gar kein Auto haben?
Naja, ich hatte ja nicht immer kein Auto. Vielleicht muss ich das nochmal klarstellen. Also gerade im Moment haben wir kein Auto, weil wir uns einfach nicht entscheiden konnten, was wir uns anschaffen wollen. Ich glaube, da geht es uns so wie vielen im Moment. Sollen wir ein E-Auto kaufen oder lieber nicht? Wo können wir ein E-Auto laden? Weil zu Hause haben wir zumindest keine Möglichkeit. Und wenn E-Auto, würde dann auch ein gebrauchtes gehen? Oder macht es Sinn, einfach noch ein bisschen zu warten, bis die Technologie, die Batterien, alles insgesamt besser ist? Also das waren die Fragen, die wir uns gestellt haben, die wir eben noch nicht abschließend für uns jetzt beantwortet haben. Und deswegen habe ich gerade kein Auto. Ich fahre U-Bahn und wir machen Carsharing. Aber nach der Recherche zu diesem Podcast, das kann ich ja schon mal verraten, könnte sich das auch wieder ändern.
Oh, vielleicht geht das auch dem einen oder anderen da draußen so. Lass uns doch zu Beginn noch mal kurz zurückschauen. Oktober 2024. Wir bringen diese E-Auto-Folge raus, gucken uns diesen Markt an und ich erinnere mich noch, Anlass für gute Laune war das nicht, ne? Also, was war damals los mit den E-Autos?
Ja, man kann schon sagen, es lief nicht so wirklich gut. 2023 wurden noch 540.000 E-Autos neu zugelassen und 2024 waren es dann nicht mal 400.000. Also nach einem Rekordjahr kam so ein absolutes Downerjahr für die E-Mobilität, auch weil die damalige Ampel-Bundesregierung die E-Auto-Prämie Ende 2023 gestrichen hat. Und in dem Podcast Lost in E-Auto, da haben wir ja vor allem auf die deutschen Hersteller geschaut und die haben damals schon mega gestruggelt. Sie hatten zu wenig E-Autos im Angebot und die, die es gab, die waren zu teuer und oft auch nicht gut genug. Und deshalb wollte diese Autos, wenn man mal ganz böse ist, einfach kaum eine haben. Und dass die Verkaufszahlen für E-Autos zurückgegangen sind, das war blöd für alle Autohersteller, weil alle haben ja viel Geld in die neue Technologie investiert und dann sind sie auf ihren Autos sitzen geblieben. Und blöd war diese Entwicklung auch mit Blick aufs Klima. Denn wenn wir die CO2-Ziele erreichen wollen, dann brauchen wir in Europa und auch in Deutschland dringend mehr E-Autos.
Naja, irgendwie konnte man das schon aber auch verstehen, ne? Wenn so ein E-Auto mehr kostet als ein Verbrenner, wenn niemand weiß, wie lange die Batterie hält, was das Auto nach ein paar Jahren noch wert ist, wenn es kaum Auswahl an Fahrzeugen gibt und Laden auch viel komplizierter ist als Tanken, Warum sollte man sich dann ein E-Auto kaufen?
Ja, genau. Die Frage haben sich offenbar ziemlich viele Leute gestellt und eben dann lieber kein E-Auto gekauft. Oder einfach gar kein Auto, so wie ich. Nach den Daten des Kraftfahrtbundesamts sind die Autos im Schnitt fast 11 Jahre alt und damit 2,5 Jahre älter als noch 2010. Das heißt, die Leute wussten nicht, was sie kaufen sollten. Also E-Auto, Benziner oder vielleicht doch noch ein Diesel. Und dann haben sie einfach lieber ihr altes Auto behalten. Und wenn sie was Neues gekauft haben, dann eben doch oft noch ein Verbrenner.
Jetzt haben wir Anfang 2026 und ich glaube, diese Folge wird nicht den Titel Lost in E-Auto tragen, oder? Es sieht schon bedeutend besser aus inzwischen, oder?
Ja, also 2025 war schon ein ziemlich gutes Jahr für die E-Mobilität. 545.000 E-Autos sind neu zugelassen worden. Das waren so etwa 20% aller verkauften Autos. Und wenn du Hybride, also das sind die, die einen Verbrenner und einen E-Motor haben, und batterieelektrische Fahrzeuge zusammenzählst, dann liegen wir damit weltweit auf Platz 3 bei den Zulassungen. Anita Wölfe, das ist die Autoexpertin vom IFO-Institut, mit der habe ich lange gesprochen und die hat ausgerechnet, dass die Neuzulassungen 2025 angestiegen sind in Deutschland. Das geht alleine auf das Konto der E-Autos. Und das, obwohl es 2025 keine staatliche Unterstützung gab, also keine E-Auto-Prämie. Im Februar, da gab es gerade die neuen Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt, da lag der E-Auto-Anteil bei etwa 22% und es ist ein Plus von fast 30% im Vergleich zum Februar 2025. Möglicherweise wäre sogar noch mehr drin gewesen, aber viele Leute sind eben nach wie vor noch verunsichert, können nicht so ganz genau einschätzen, wie es weitergeht mit der E-Mobilität. Aber insgesamt kommt die gerade eben ziemlich in Schwung. Ökonomin Marion Viehweg von Agora Verkehrswende hat mir gesagt,
die Situation hat sich wirklich, wirklich geändert im Vergleich zu 1,5 Jahren, wo die Elektrowelt noch sehr düster aussah, würde ich sagen. 26 ist, glaube ich, schon insofern wichtig, weil gerade sehr viele Weichen gestellt werden, auch in der Automobilindustrie.
Marion Viehweg hat gerade von Weichen gesprochen. Warum soll 2026 alles noch besser werden?
Ja, es gibt schon jetzt viel mehr Fahrzeuge und viel mehr elektrische Modelle und 2026 soll da auch noch einiges kommen, auch günstigere E-Autos. Außerdem gibt es gerade mega Rabatte von den Herstellern und es soll in Deutschland ja auch eine Prämie für neue E-Autos geben. Außerdem ist Benzin und Diesel tanken wegen des Kriegs in Nahost gerade mega teuer und auch deshalb denken wahrscheinlich einige drüber nach, auf ein E-Auto umzusteigen. Also ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, die Voraussetzungen für einen E-Auto-Boom 2026, die sind auf jeden Fall da.
Du hast es gerade schon kurz angerissen, der Preis ist für viele Leute wahrscheinlich so mit das Wichtigste. E-Autos waren ja lange Zeit einfach zu teuer für die meisten und auch da hat sich was geändert, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, also zumindest ist der Preisunterschied zwischen Verbrenner und E-Auto kleiner geworden. Anfang 2024, da waren E-Autos noch so etwa 7.600 € teurer als Verbrenner. Und Ende Februar diesen Jahres, da lag der Preisabstand bei 1.800 € im Schnitt. Das schreibt die Zeitschrift Autobild. Klar, das ist nicht nichts, auf jeden Fall. Schon auch noch eine ganz schöne Stange Geld, aber der Abstand hat sich eben doch deutlich verringert. Aber was man eben auch sagen muss, nach wie vor sind die Preisunterschiede vor allem bei kleineren und damit ja eigentlich günstigeren Autos laut ADAC oft noch höher.
Okay, wir halten mal fest, der Preisunterschied von E- und Nicht-E-Autos wird kleiner. Wobei natürlich geht es um mehr als die reinen Anschaffungskosten, auch Laden bzw. Tanken, Reparaturen, sowas muss man ja auch beachten. Da reden wir auch gleich noch drüber, bleiben wir aber erstmal beim Angebot und bei so einer weiteren kleinen Hürde für die E-Mobilität bislang. Es gab zu wenig kleine und damit erschwingliche Autos. Denn was bringt es mir, wenn es die Maybachs oder Porsches als Elektrovariante gibt, aber eben kein E-Polo oder kaum bezahlbare Autos für Familien? Aber auch da hat sich was getan, ne?
Ja, also insgesamt gibt es einfach viel mehr Modelle, die auch als Elektrovariante oder ausschließlich als E-Auto zu haben sind. Ich habe mir mal die Daten angeschaut, die der ADAC dazu erhoben hat. Und da war ich selber doch ziemlich erstaunt, wie sehr dieses E-Auto-Angebot gewachsen ist. Also, ich sag dir mal ein paar Zahlen, einfach damit es auch noch so ein bisschen klar wird. Ich hoffe, dass ich dich damit nicht erschlage, aber sonst sagst du einfach kurz Bescheid. Also, 2020 gab es gerade mal also etwa 70 elektrische Modelle. 2025 sind wir schon bei 315. Bei Kleinstwagen, also das ist so die Kategorie von einem Twingo, da hat sich das Angebot verfünffacht. Bei den E-Autos in der Größe von einem Polo hat sich's verzehnfacht. In der Golfgröße, da gab es 2020 11 unterschiedliche E-Neuwagen, 2025 waren es schon 75. Schauen wir noch kurz auf die obere Mittelklasse, sowas wie die E-Klasse von Mercedes. Da gibt es mittlerweile 94 und nicht mehr nur 17. Und was die Zahlen des ADAC auch zeigen, die deutschen Hersteller, die sind in diesen Segmenten oft sehr, sehr gut vertreten. Aber nicht nur die Deutschen, auch aus China kommen gerade viele neue Hersteller mit ihren E-Autos zu uns auf den Markt. 37 chinesische Marken kannst du in Deutschland im Moment schon kaufen. Ich vermute mal, da sind welche dabei, von denen du noch nie gehört hast. Oder kennst du Jaecoo oder Omoda oder Zeekr?
Noch nie gehört.
Ja, aber BYD zum Beispiel ist den meisten Menschen hier in Deutschland und dir vermutlich auch inzwischen im Begriff. Also, wir haben schon ein gutes Angebot und 2026 wird's noch besser. Birgit Prima, die Chefredakteurin von Automotor Sport, mit der ich gesprochen habe, die sagt, dass 2026 nochmal 40 neue Elektroautos zu erwarten sind von unterschiedlichen Herstellern. Und da sind dann eben auch kleinere Kompaktwagen mit dabei, sowohl von europäischen als auch von deutschen Autoherstellern. Zum Beispiel soll von VW der Elektropolo dieses Jahr kommen. Und das neue Einstiegsmodell, das VW dann für unter 20.000 Euro anbieten will, das kommt wohl 2027. Also in diesem Jahr wird dieses Angebot an E-Autos nochmal deutlich wachsen.
Dann lass uns doch nochmal drauf schauen, wie gut diese neuen E-Autos ja jetzt wirklich sind. Und wir fangen mal damit an, was viele Leute bislang abgehalten hatten, ein E-Auto zu kaufen. Reichweitenangst. Kann man sich da inzwischen als potenzieller E-Auto-Käufer und E-Auto-Käuferin entspannen?
Ja, da sagt der ADAC, auch da hat sich einiges getan. 2024 galten so 200 bis 300 Kilometer Reichweite so als solide Reichweite für ein E-Auto. Jetzt, also Anfang 2026, knacken immer mehr Autos die 600 Kilometer. Und auch kleinere Autos, wie zum Beispiel der Dacia Spring, die kommen in der Stadt so auf etwa 230 Kilometer. Der Elektropolo, den VW ja für dieses Jahr angekündigt hat, der kann je nach Batterie etwa 450 Kilometer schaffen. Klar, damit kommst du jetzt nicht nach Italien Urlaub, ohne zu laden, aber zur Arbeit zu pendeln, das ist damit aus meiner Sicht kein Problem. Und was auch ganz wichtig ist, diese neuen Fahrzeuge, die können deutlich schneller laden. Also bei manchen Modellen kannst du so in 15 bis 20 Minuten die Batterie auf 80% wieder bekommen. Der XPeng, das ist ein chinesisches Auto, der braucht nach Angaben des Herstellers nur 12 Minuten, um von 10% auf 80% zu kommen. Und es gibt ja auch Schnellladesäulen, an denen kannst du Autos einfach sehr, sehr schnell nachladen. Und das macht aus meiner Sicht auch gebrauchte E-Autos, die eben noch keine so hohe Reichweite haben, attraktiver.
Ja, vorausgesetzt, es gibt eine Ladesäule in meiner Nähe, ne?
Ja, das wäre auf jeden Fall ganz gut. Aber auch da hat sich einiges getan. Aber lass uns doch noch mal kurz beim Auto bleiben. Genauer gesagt, bei dem Herz des E-Autos, das ist die Batterie. Auch da war ja bei vielen die Sorge, dass die schnell kaputt geht, dass sie nicht mehr so viel Leistung bringt und dass ich die eben nicht so lange nutzen kann, wie mein Auto eigentlich fahren würde. Aber auch da gibt es Tests zum Beispiel vom ADAC und die zeigen, dass diese Sorge nicht begründet ist. Die Batterie zum Beispiel vom ID.3 von VW, die hält laut ADAC 200.000 Kilometer und mehr.
Und 200.000 Kilometer muss man erstmal fahren mit seinem Auto.
Ja, und ich meine, die geht ja dann auch nicht sofort kaputt, sondern die ist vielleicht dann nicht mehr ganz so leistungsfähig irgendwann, aber man kann sie natürlich trotzdem noch weiter nutzen.
Ja. Sind denn diese neuen E-Autos auch vom Design her gut? Weil ich erinnere mich an ein Beispiel aus unserer Folge aus 2024, dass die elektrische Limousine von Mercedes gefloppt ist, was auch daran lag, dass sie optisch nicht ankam, oder?
Ja, also gerade Mercedes hatte sich und auch andere Hersteller dafür entschieden, dass die E-Autos der Marke anders aussehen sollen wie die Verbrenner. Und deshalb hat Mercedes dem Elektroauto ein komplett anderes Design verpasst. Aber da hat sich eben gezeigt, das wollen die Leute nicht. Also die wollen einen Mercedes kaufen. Der kann zwar elektrisch fahren, das finden auch viele gut, aber er muss auf jeden Fall aussehen wie ein Mercedes. Und vielleicht erinnerst du dich noch an den ID3, der Elektro, ich sag mal Golf von VW. Der war eben auch ganz anders designt als das, was wir von VW kennen. Viele haben gesagt, die Front, die sieht einfach total seelenlos aus. Und VW hat das inzwischen auch korrigiert. Auch BMW setzt auf die Strategie, dass E-Autos und Verbrenner fast identisch aussehen. Die neue Klasse, die hat BMW letztes Jahr vorgestellt, die sieht einfach eindeutig aus wie ein BMW, nur eben mit E-Motor. Und auch viele chinesische Autos entsprechen vom Design her dem, was sich deutsche Fahrerinnen und Fahrer wünschen, beziehungsweise wahrscheinlich auch einfach das, an was wir alle uns hier gewöhnt haben. Aber wenn du was Außergewöhnliches möchtest, wenn du auffallen willst auf der Straße, dann kannst du sowas natürlich auch kriegen. Du kannst zum Beispiel den Ioniq von Hyundai dir aussuchen. Das ist ein SUV und ich finde, es sieht irgendwie aus wie aus so einem 80er-Jahre-Computerspiel, das Design. Oder es gibt den Renault 5, der ist so auf Retro gemacht. Oder das Modell Ora aus China, kannst du dir vielleicht mal anschauen. Also mich erinnert der vom Design her an einen VW Käfer.
Und kann man sagen, welche Autos bei uns in Deutschland gerade besonders gut ankommen?
Ja, da gibt es natürlich auch Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt und da sieht man, dass die Topseller bei den Elektroautos Anfang des Jahres überwiegend von deutschen Herstellern kommen, also von VW und von den Marken Skoda, Seat und Audi und auch BMW. Gut mit dabei ist bei den Neuzulassungen auch Hyundai. Und was man hört von Mercedes und BMW, die haben ja beide neue elektrische Mittelklasse-Autos im Programm, dass die nämlich sehr, sehr gut nachgefragt sind und dass es schon lange Warte- und Lieferzeiten gibt. Also ich würde sagen, das alles zeigt, die Deutschen sind eben sehr markentreu. Wer früher ein deutsches Auto mit Verbrenner sich gekauft hat, der setzt eben oft auch auf eine deutsche Marke beim E-Auto. Ganz interessant finde ich auch noch, dass Tesla insgesamt ziemlich abgeschmiert ist letztes Jahr. Laut Kraftfahrtbundesamt lag das Minus 2025 bei fast 50% und damit sind die Neuzulassungen schon das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. Woran es liegt, kann man spekulieren.
Ja, mag ja womöglich auch was mit dem Image von Elon Musk zu tun haben, aber das ist ja reine Spekulation. Wie sieht's mit den Fahrzeugen chinesischer Unternehmen aus?
Ja, also die führen bei uns in Deutschland im Moment noch Nischendasein, muss man schon so sagen. Sie haben einen geringen Marktanteil. Auch bei den Top 3 der chinesischen Hersteller liegt jeder für sich bei unter 1%. BYD zum Beispiel hat 2025 so knapp 23.000 Autos verkauft. VW kommt auf das 24-fache. Aber die Chinesen legen zu. Habe ich auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Leap Motor, ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast, die sind auf jeden Fall im Moment sehr erfolgreich. Sie haben um fast 4.000% im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Link und Co. um mehr als 900%. Das klingt natürlich erstmal wow. Aber wenn du dann die absoluten Zahlen anschaust, dann relativiert sich das auch schnell. Bei Leap Motor waren es 7.300 Autos, die sie 2025 verkauft haben, bei Link gerade mal 703. Die erfolgreichsten chinesischen Hersteller sind schon seit einiger Zeit MG und BYD.
Und kann man auch irgendwelche Aussagen darüber treffen, wie gut die sind, auch und gerade so im Vergleich zu den deutschen Marken?
Also auch da gibt es Tests, zum Beispiel vom ADAC, und die zeigen, dass die Chinesen schon in vieler Hinsicht in einer Liga mit den Deutschen und mit den anderen Herstellern spielen. Am häufigsten gibt es laut ADAC noch Probleme beim Assistenzsystem. Aber gerade bei der Sicherheit sind sie top. Also da gab es ja lange auch dieses Vorurteil, dass die auseinanderfallen, diese chinesischen Autos, wenn du die nur schief anschaust. Und das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Die chinesischen Modelle, die der ADAC bisher getestet hat, die haben alle die Gesamtnote gut bekommen. Was ein Problem sein könnte, wenn du dich für ein chinesisches E-Auto entscheidest: im Moment gibt es einfach viel weniger Werkstätten, die so ein Auto reparieren. Und auch das Händlernetz ist nicht so dicht wie bei etablierten Marken. Und was man auch bedenken muss bei der Menge an chinesischen E-Auto-Herstellern, die gerade auch in Deutschland auf den Markt drängen: vermutlich werden am Ende nicht alle übrig bleiben. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen blöd, wenn du ein Auto gekauft hast von einem Hersteller, den es dann gar nicht mehr gibt.
Weil wir gerade ganz viel über China sprechen, wenn ihr mehr über das Land erfahren wollt und was China mit der Welt macht, dann solltet ihr unbedingt in den Podcast Weltmacht China reinhören. Das ist ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten und die schauen in und auf dieses riesige Land und räumen nebenbei mit einigen Klischees auf. Weltmacht China findet ihr zum Beispiel in der ARD Sounds App. Link ist natürlich in den Shownotes. Also, ich fasse mal zusammen, E-Autos sind nicht mehr viel teurer als Verbrenner. Es gibt Modelle in allen gängigen Größen von sehr vielen verschiedenen Herstellern. Technologisch sind sie auch wirklich gut. Aber reicht das, um die E-Mobilität wirklich deutlich nach vorn zu bringen? Was meinst du?
Ja, eigentlich würde man ja denken, klar, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, so ganz reicht es offenbar noch nicht. Und aus meiner Sicht zeigen das eben gerade diese Mega-Rabatte, mit denen viele Hersteller ihre E-Autos gerade anbieten. Und ich würde sagen, ein Zeichen dafür ist auch die neue E-Auto-Prämie, die die Bundesregierung für Deutschland gerade beschlossen hat. Für mich ist es alles ein Beleg dafür, dass die E-Autos eben schon noch Unterstützung brauchen, obwohl das Angebot und alles drumherum eigentlich mittlerweile wirklich gut ist. Und obwohl die allermeisten Expertinnen und Experten sagen, dass das E-Auto technologisch dem Verbrenner eigentlich überlegen ist. Und obwohl auch viele Leute, die aufs E-Auto umgestiegen sind oder das mal getestet haben, auch sagen, E-Autofahren macht wirklich Spaß. Also würde ich persönlich für mich übrigens auch unterschreiben. Ich bin auch schon viel E-Auto gefahren und es ist wirklich was Cooles eigentlich.
Ja, wahrscheinlich liegt es auch schon an diesem Hin und Her, ne, dass die Politik in Europa seit Jahren veranstaltet und die Leute einfach inzwischen total verunsichert sind.
Ja, ich finde, also das liegt sicher auch daran. Es liegt auch daran, denke ich, dass vieles an der Technologie, die halt im E-Auto steckt, also gerade die Batterie zum Beispiel, noch relativ neu ist und dass es deswegen möglich ist und viele Leute das auch so ein Stück weit befürchten, dass der technologische Fortschritt da sehr schnell geht und das E-Auto, das man sich heute gekauft hat, morgen vielleicht schon veraltet ist. Ein guter Einstieg für solche Leute könnte sein, erstmal ein E-Auto zu leasen. Auch da gibt es gerade echt wirklich richtig gute Angebote.
Okay, dann lass uns ganz nüchtern mal drauf gucken. Was kostet das günstigste E-Auto in Deutschland im Moment?
Der billigste Elektroneuwagen in Deutschland. Das ist im Moment der Dacia Spring. Und der kostet, willst du mal raten? Nee, ich sag's dir. Ich sag's dir, kommst du sowieso nicht drauf.
Da kann ich nur verlieren.
Der kostet derzeit 10.200 Euro.
Oh ja, das ist für einen Neuwagen nicht so richtig viel, ne?
Ja, allerdings gilt dieser Preis nur unter bestimmten Voraussetzungen. Der Listenpreis, der liegt eigentlich bei 18.700 Euro. Dazu gibt's einen Elektrobonus von Dacia, der ist bei 2.500 Euro, wenn du in bar bezahlst. Wenn du finanzierst oder liest, dann bekommst du sogar 3.000 Euro. Das Angebot gilt allerdings, so wie es im Moment zu lesen ist, nur bis Ende März. Und dann gibt es ja möglicherweise noch die staatliche Prämie für E-Autos. Die kann bis zu 6.000 Euro hoch sein. Und wenn du das alles zusammenrechnest, ganz einfache Mathematik, dann kommst du eben auf diese 10.200 Euro Kaufpreis. Gibt's nicht nur bei Dacia im Moment so hohe Rabatte, sondern auch bei vielen anderen Herstellern, bei VW, bei Nissan, bei Tesla, bei Peugeot, Toyota und bei den chinesischen Herstellern. Da würde ich sagen, kann man schon von Kampfpreisen im Moment sprechen. Die werben mit Nachlässen von über 10.000 Euro. Ich habe nochmal auf die Seite von BYD geguckt. Da heißt es, es gibt einen E-Auto-Bonus von bis zu 21.000 Euro. Der Sinn dieser Rabatte ist, finde ich, ganz klar. Es geht halt darum, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Aber das Gute an der Sache ist, alle, die überlegen, ein E-Auto zu kaufen, die können von diesen Rabatten natürlich profitieren. Aber Autoexpertin Helena Wispert hat mir gesagt, mit den Rabatten, das wird nicht ewig so gehen, sondern vermutlich werden die sich auf die nächsten Wochen oder auch Monate dann beschränken.
Du hast jetzt neben den Rabatten aber auch von einer staatlichen Prämie gesprochen. Wie ist es damit?
Also so im Detail ist es noch gar nicht genau festgelegt. Also so 100% steht noch nicht fest, wie die dann geregelt werden wird. Was wir wissen ist, du kannst sie ab 1. Mai beantragen, sagt das Bundesumweltministerium. Aber, ganz wichtig zu wissen, sie gilt auf jeden Fall rückwirkend dann für alle E-Autos und Hybride, die seit dem 1. Januar gekauft worden sind und die in Deutschland zum ersten Mal zugelassen wurden. Also für alle Modelle, alle Marken für chinesische Hersteller, US-amerikanische, japanische, europäische und deutsche. Und es ist auch egal, was das Auto kostet. Also ob du einen Maybach kaufst oder einen Dacia, wenn du die Förderkriterien erfüllst, dann bekommst du auch die Prämie. Die liegt maximal bei 6.000 Euro und du kannst dieses Geld auch dafür nutzen, wenn du dir lieber ein E-Auto leasen möchtest und nicht kaufen.
Es gab ja schon mal eine E-Auto-Prämie, hast du auch schon gesagt. Die konnte damals jeder und jede beantragen. Ist das jetzt auch noch so?
Nee, das ist jetzt anders. Berechtigt sind jetzt alle, die maximal 80.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen haben. Also Einzelpersonen oder Ehepaare, die nicht mehr als 80.000 Euro im Jahr verdienen, die können so einen Antrag stellen. Pro Kind kommen nochmal 5.000 Euro dazu und dann verschiebt sich die Grenze auf maximal 90.000 Euro. Für einen Förderantrag Anfang 2026 kannst du einfach den Durchschnitt deines zu versteuernden Einkommens nehmen aus den Steuerbescheiden von 2024 und 2023.
Das heißt, nicht alle bekommen den gleichen Zuschuss fürs E-Auto. Der ist gestaffelt, oder was?
Ja, genau. Also den Höchstbetrag, den bekommt eine Familie mit zwei Kindern, die ein Jahresbrutto von unter 45.000 Euro hat. Für Verheiratete oder Menschen ohne Kinder, die zwischen 60 und 80.000 Euro verdienen, gibt es immerhin noch 3.000 Euro. Auf der Seite vom Bundesumweltministerium gibt es eine Tabelle, da kann jede und jeder auch mal schauen, wie viel Förderung er oder sie bekommen würde. Ich würde sagen, die verlinken wir auch in den Shownotes. Und die Prämie gibt es nicht nur für, ich sag mal, reine E-Autos, sondern auch für Hybride und für Autos mit Range-Extendern. Das sind diese kleinen Verbrennermotoren im E-Auto, die Reichweite erhöhen sollen. Aber da liegt sie ein bisschen niedriger, bei maximal 4.500 Euro. Und es gibt auch Vorgaben, gerade für die Hybride. Die dürfen nicht mehr als 60 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen und sie müssen eine elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometern haben. Wenn du wissen willst, ob dein Wunschhybrid diese Voraussetzung erfüllt, dann kann man das einfach in der Typengenehmigung von dem jeweiligen Auto nachschauen. Pro Jahr soll übrigens rund 1 Milliarde Euro für die Förderung bereitstehen. Insgesamt, das Programm ist auf 3 Jahre angelegt und damit ließen sich dann insgesamt bis zu 800.000 neue Elektroautos bezuschussen. Das ist schon eine ganz beachtliche Zahl, finde ich.
Jetzt ist ja der Anschaffungspreis nicht das Einzige, was zählt. Ladesituation, Preise fürs Laden haben wir schon mal kurz angerissen, aber das spielt ja auch eine Rolle. Wie sieht's da aus?
Ja, da hat sich vor allem in den letzten Tagen ja einiges getan. Genauer gesagt seit dem Krieg in Nahost. Seitdem ist Tanken deutlich, deutlich teurer geworden. Teilweise sind die Spritpreise an der Tankstelle auf mehr als 2 Euro pro Liter gestiegen. An Autobahnen sind es manchmal sogar 2,50 Euro. Für viele ist es sicher ein Grund mehr, über ein E-Auto nachzudenken, weil wenn du Strom tankst, dann können dir die Spritpreise egal sein. Klar, die Spritpreise können natürlich auch wieder runtergehen, aber auch bevor sie so gestiegen sind, war Stromladen teilweise günstiger als Benzin tanken. Vor allem, wenn man eben zu Hause laden kann.
Jetzt hast du gerade von dir selbst gesagt, du zum Beispiel könntest nicht bei dir zu Hause laden, müsstest eine öffentliche Ladeinfrastruktur nutzen. Das geht ja sehr vielen Leuten so, die dann vielleicht auch nicht einfach direkt bei der Arbeit laden können. Wie ist es denn mit dieser öffentlichen Ladesituation?
Momentan gibt es in Deutschland etwa 195.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Anfang 2022 waren es nur so etwa 60.000. Von diesen 195.000 sind 145.000 Normalladepunkte und etwa 50.000 Schnellladepunkte. Und der Experte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, dass viele Ladestationen eigentlich gar nicht häufig genutzt werden. Trotzdem ist laut ADAC vor allem in Großstädten nicht immer ganz leicht einen freien Ladepunkt zu finden. Und was man auch ganz klar sagen muss, den Standard, den wir kennen, wenn wir Benzin oder Diesel tanken, den gibt's beim Stromtanken eben noch nicht. Da muss ich schon noch was tun, meint auch Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er hat mir gesagt,
die Forderung wäre auch, das Laden sollte eigentlich genauso sein, wie wir das vom Tanken her kennen. Dann wäre es optimal. Ich fahre auf eine Tankstelle zu, sehe schon von der Ferne den Preis, wunderbar, kann ich mich entscheiden, tanke ich nicht. Ich kann mein Fahrzeug überdacht betanken und so weiter. Die Punkte, die gibt es beim Elektroladen leider noch nicht so.
Und man muss schon auch sagen, wenn du mit deinem E-Auto außerhalb deiner gewohnten Strecken unterwegs bist, dann musst du die Fahrt schon einigermaßen gut vorbereiten. Da gibt es spezielle Apps dafür, von der Bundesnetzagentur zum Beispiel, aber auch von anderen Anbietern. Da kannst du dann die Ladepunkte sehen, die für dich auf deiner Strecke eben in Frage kommen.
Und kannst du was zu den Preisen sagen, wenn ich öffentlich laden muss?
Ja, die sind unterschiedlich, je nachdem, welchen Anbieter du nutzt und ob du Wechselstrom oder Gleichstrom lädst. Ich verwechsel das auch immer. Also Wechselstrom ist das günstigere, Gleichstrom ist schon teurer, aber damit lädst du eben schneller. Und wenn du dir ein neues E-Auto kaufen willst, dann solltest du eben auch drauf schauen, was dieses neue E-Auto an Strom verbraucht. Da gibt es nämlich auch große Unterschiede. Der ADAC hat sich die unterschiedlichen Modelle mit Blick eben auf den Stromverbrauch angeschaut. Und die Auswertung, die verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Wobei ja ganz viele E-Auto-Besitzerinnen und Besitzer sagen, wenn man sie fragt, wie es denn so ist, was halt total nervt offenbar, ist dieses Wirrwarr mit unterschiedlichen Stromanbietern. Ne?
Ja, also die verschiedenen Ladesäulenbetreiber, die haben nämlich sehr, sehr unterschiedliche Tarifmodelle. Es gibt welche mit Grundgebühr und welche ohne. Bei manchen bezahlst du laut ADAC eine sogenannte Einrichtungsgebühr, bei anderen nicht. Wer sich mal einen Überblick über die verschiedenen Tarife verschaffen will, der kann das auch beim ADAC machen. Da gibt's diesen Überblick und den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Aber ich sag gleich mal so eine kleine Warnung, man braucht echt gute Nerven dafür, wenn man sich da durch diese ganzen Tarife eben durchklicken möchte. Die Verbraucherzentrale, die rät auf jeden Fall dazu, sich Ladekarten von unterschiedlichen Anbietern zu besorgen, damit du eben an Säulen unterschiedlicher Anbieter auch zu günstigen Preisen laden kannst. Die neuen Ladesäulen müssen zwar alle mittlerweile eine Möglichkeit bieten, auch ohne spezielle Ladekarte, sondern einfach mit der EC-Karte zu bezahlen. Aber genau das kann eben sehr teuer werden. Tests vom ADAC zeigen, dass du für dieses sogenannte Ad-Hoc-Laden ohne Ladekarte an einem Schnelllader an der Autobahn über 80 Cent pro Kilowattstunde bezahlen musst, mit einer vertragsbasierten Ladekarte nur 52 Cent. Also lohnt sich schon, da ein paar im Geldbeutel stecken zu haben.
Wie ist es denn eigentlich mit laufenden Kosten für so ein Gefährt?
Da sind Elektroautofahrer schon tendenziell im Vorteil. Also die Wartung kostet in der Regel deutlich weniger und die Kfz-Steuer, die entfällt noch bis zum Jahr 2035. Bei Versicherungstarifen, da gibt es Unterschiede in beide Richtungen, also muss man sich einfach gut informieren vorher. Insgesamt gilt, je mehr du mit deinem E-Auto fährst, desto günstiger ist im Vergleich zum Verbrenner. Die Kolleginnen und Kollegen vom SWR Data Lab, die haben so einen Preisrechner aufgesetzt. Da kann man sich für jedes Modell anschauen, ab wann sich ein E-Auto im Vergleich zum Benziner lohnt. Dieses Tool verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Okay, wenn wir jetzt mal unter all das einen Strich ziehen, unter den aktuellen Voraussetzungen, mit welchen Verkaufszahlen rechnen denn Expertinnen und Experten für 2026?
Also die Herstellerverbände, das ist der VDA oder der VDIK, das ist der Verband für die nicht-europäischen Marken, die gehen davon aus, dass jedes vierte zugelassene Auto ein E-Auto sein wird. Der Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, der ist ebenfalls überzeugt, dass dieses Förderpaket, also Rabatte, Prämien, alles zusammen, eben dazu führen wird, dass die E-Auto-Nachfrage in diesem Jahr spürbar ansteigen wird. Und auch in den kommenden Jahren, sagen die Autoexperten voraus, mit denen ich gesprochen habe, werden die Verkäufe noch weiter in die Höhe gehen.
Die spannende Frage ist ja aber auch, wenn mehr E-Autos verkauft werden insgesamt, was heißt das für die deutsche Autoindustrie und die Menschen, die in dieser Branche arbeiten? Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Gehen wir gedanklich zurück zu der Prämie, mit der Deutschland private E-Autokäufer unterstützen will, auch mit dem Ziel, dass Hersteller aus Deutschland davon was haben. Kann das überhaupt klappen?
Also ich würde sagen, die Prämie kann schon dazu führen, dass mehr Leute darüber nachdenken, ein E-Auto zu kaufen. Das passiert ja gerade auch schon, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Die Frage ist eben, welcher Hersteller profitiert davon? Denn den Zuschuss gibt es ja für alle Modelle, also egal, ob du ein Auto aus China kaufst oder eins aus Deutschland. Die Prämie ist nur nach Einkommen gestaffelt, aber es gibt keine Privilegien für Autos made in Germany oder Autos made in Europa zum Beispiel. Noch nicht. Möglicherweise plant die EU entsprechende Vorgaben, aber aktuell gibt es das noch nicht.
Und lässt sich jetzt schon ansatzweise sagen, welche Hersteller von diesem Programm am meisten profitieren?
Ja, vermutlich schon die kleinere und günstigere Autos im Angebot haben. Also zum Beispiel so Hersteller wie Renault und eben auch möglicherweise die chinesischen Anbieter. Die haben sich ja schon ambitionierte Ziele für Europa gesetzt. Sie wollen ihre Zulassungszahlen verdoppeln. Aber die Autoexpertin Helena Wispert meint auch, Hersteller wie VW, Mercedes oder BMW können von der Prämie profitieren. Die haben ja mittlerweile auch etwas günstigere E-Autos im Angebot. Der Mini von BMW zum Beispiel, der geht bei so 25.000 Euro los. Und was den deutschen Herstellern auch in die Karten spielen dürfte, ist, dass eben auch bestimmte Hybride gefördert werden sollen. Da sind die deutschen Autobauer ja sehr, sehr gut im Geschäft und auch aus dieser Sicht dürfte ihnen die Prämie dann schon zugutekommen.
Gut, dann fasse ich, oder ich versuche es mal, das alles zusammenzufassen. 2026 könnte ein Boomjahr für E-Autos werden. Das ist gut für uns, weil wir gerade auch dank Rabatten und Prämien günstig ein E-Auto kaufen können und mittlerweile die Wahl haben zwischen vielen Angeboten. Von der steigenden E-Auto-Nachfrage profitieren auch die deutschen Hersteller und das sichert wiederum Arbeitsplätze in der Autoindustrie in Deutschland. Und wer hier und heute noch nicht auf ein E-Auto umsteigen will, für den lautet die gute Nachricht dieser Folge, in den nächsten Jahren kommen auch verstärkt gebrauchte E-Autos auf den Markt. Gili, habe ich das so gut zusammengefasst?
Das hast du richtig gut. Ich
Wunderbar.
Hätte es nicht besser hingekriegt.
Das hätte ich nicht geschafft, wenn du das nicht alles so hervorragend recherchiert und vorgetragen hättest. Vielen Dank, Gili.
Vielen Dank für die Blumen.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie ist es bei euch? Fahrt ihr schon E-Auto? Tragt ihr euch mit dem Gedanken, seid ihr einfach echte Petrolheads? Ohne Benzin geht gar nichts. Oder ist es halt bei euch wie bei Geli und ihr braucht gar kein Auto aktuell? Aber vielleicht hat diese Folge ja was mit euch gemacht. Würde uns mal interessieren, wie ihr so unterwegs seid. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Spotify oder auch per Mail plus-podcast@ard.de ist unsere Mailadresse. Christian Sachsinger und Christine Bergmann waren diese Woche in der Redaktion. Vielen Dank. Auch wie immer ein großer Dank an unsere Technik, Jürgen Kaiser diesmal. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin David Alf. Ciao. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, diese Woche fehlt Anna leider. Sie ist in ihrem wohlverdienten Urlaub. Liebe Grüße vom ganzen Team. Aber das Schöne ist, ganz müsst ihr nicht auf sie verzichten. Denn ihr könnt in der ARD-Mediathek eine neue Folge von Wer kann das bezahlen anschauen. Und das ist mit Anna Planken. Und passenderweise geht's auch um das Auto. Link ist in den Shownotes.